SWR 2 Forum.
Armee ohne Idee, wie wird die Bundeswehr wieder fit? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Probleme der Bundeswehr sind alt und sie gehen tief. Die Mängelliste ist lang und die Bürokratie ausufernd. Oftmals steckt der Fehler im System. Die Beschaffung von Waffen und Material hinkt hinter den Bedürfnissen der Truppe hinterher. Die Berufsarmee Bundeswehr findet nicht genügend Personal. Der Rückhalt in Politik und Gesellschaft ist bescheiden. Während Deutschland gefordert ist, mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen, scheitert die Sicherheitspolitik an der eingeschränkten Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Und zu all diesem diskutieren Professor Johannes Farwig. Er lehrt internationale Beziehungen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und er ist der Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik in Halle. Thomas Wiegold, er ist Journalist und Blogger aus Berlin und Professor Michael Wolfsohn, Historiker und Publizist in München. Und dort war er auch lange Professor an der Bundeswehr-Universität. Im Jahr 1962 schrieb der Spiegel einen Artikel über die Bundeswehr, Titel »Bedingt abwehrbereit«. Damals hat das eine Staatskrise ausgelöst. Mehr als ein halbes Jahrhundert später könnte die Bundeswehr also eigentlich abwehrbereit sein, aber sie ist es nicht. Warum dauert das so lange, Herr Wolfsohn?
Die damalige Situation war eine ganz andere als heute und die Gegenfrage, die ich Ihnen stelle, abwehrbereit gegen wen? Denn in unmittelbarer Region haben wir noch, sollte man sagen, oder hoffentlich, Stichwort Russland-Problematik, keinen Gegner, der eine wie auch immer geartete Aggression gegen das Territorium der Bundesrepublik Deutschland oder die westlichen Nachbarländer starten würde. Es geht heute und hier in erster Linie um Antiterroreinsatz oder Kriegsbeendigung und Kriegsverhinderung. Und auch da sind die Mittel und die Möglichkeiten der Bundeswehr begrenzt.
Herr Farwig, der jährliche Bericht des Wehrbeauftragten, gerade wieder vorgelegt, der legt immer wieder den Finger in die Wunden. Da die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, müssten die Parlamentarier eigentlich ständig an den Schmerz denken. Aber das Parlament scheint ziemlich entspannt mit den Miseren seiner Truppe umzugehen, oder täuscht der Eindruck?
Naja, zunächst die Deutschen fremdeln ein wenig mit ihrem Militär und das deutsche Militär fremdelt ein wenig mit der neuen sicherheitspolitischen Lage. Also es ist ein doppeltes Fremdeln. Auf der anderen Seite ist auch nicht alles schlecht in der Bundeswehr. Es ist viel passiert in den vergangenen Jahren. Die Bundeswehr ist in vielen Auslandseinsätzen bewährt. Sie hat sich zudem seit 2014 wieder auf Landes- und Bündnisverteidigung umgestellt und das macht sie auch ganz engagiert und vernünftig. Es ist also nicht alles so schlecht, aber es ist durchaus noch Luft nach oben in der deutschen Sicherheitspolitik.
Man könnte ja auch mal andersrum fragen, was kann die Bundeswehr eigentlich gut? Herr Wiegold, Sie schreiben über die Bundeswehr in Ihrem Internetblog, der trägt den sinnigen Namen Augen geradeaus. Das klingt ironisch, so als ob die Kernkompetenz der Bundeswehr das Strammstehen ist. Aber was kann die Bundeswehr noch gut, also so richtig gut?
Naja, Augen geradeaus ist auch nach vorne gucken, deswegen der Titel. Und was die Bundeswehr gut kann, weil sie das jetzt nämlich die letzten Jahrzehnte eingeübt hat, ist sorgfältig durchorganisierte Auslandsmissionen, wo man jetzt schon weiß, wer in 3 Jahren in einen solchen Einsatz geht und welches Material gebraucht wird. Also all das, was auf relativ niedrigem Level langfristig planbar ist. Das hat die Bundeswehr schon im Griff. Aber wenn wir zum Beispiel sehen, das hat sich vor 3, 4 Jahren erstmals gezeigt, Stichwort NATO-Speerspitze, diese Very High Readiness Joint Task Force, die NATO neu eingerichtet hat. Da musste überall in der Bundeswehr Material zusammengeklaubt oder geklaut werden, um ein Bataillon komplett auszustatten. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Die Bundeswehr hat sich darauf einlassen müssen, dass sie nur einen Teil des Geräts, weitgehend auch manchmal nur einen Teil des Personals hat, was sie eigentlich auf dem Papier haben sollte.
3 Dinge passieren ja in dieser Woche. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ist ihre Nebenjobs als CDU-Chefin und Kanzlerkandidatin los. Ex-Verteidigungsministerin und jetzt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen muss sich am Donnerstag vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages rechtfertigen. In ihrer Amtszeit wurden 10 Millionen Euro für dubiose Beraterverträge ausgegeben. Und dann findet am Wochenende in München die Sicherheitskonferenz statt. Da darf dann Deutschland erklären, warum es als ein starker Staat eine schwache Armee hat. Und dieser Mischmasch aus Geschehnissen. Wie nimmt das eigentlich ein Soldat auf? als Signale des Aufbruchs oder des Untergangs oder irgendwas dazwischen, Herr Wiegold?
Ja, mein Eindruck ist so ein bisschen, wo Sie die Münchner Sicherheitskonferenz erwähnen, da gab es ja den berühmten Münchner Konsens. Das ist jetzt auch schon wieder 6 Jahre her, wo sowohl der Bundespräsident als auch der Außenminister als auch die Verteidigungsministerin gesagt haben, Deutschland muss nicht nur mehr tun, sondern präziser, schneller, wirksamer, was auch immer. Und diese Ankündigung, dieses selbstgesetzte Ziel, das steht da so als hehres Zukunftsziel und ist auch mehr als 5 Jahre später noch nicht erreicht worden.
Ich glaube nicht, dass die Bundeswehr manches nicht kann. Die Bundeswehr kann das, was die Politik von ihr verlangt. Das Militär ist ein Instrument der Politik und die Politik muss die Entscheidungen treffen. Insofern ist es keine Schwäche in der Bundeswehr an sich, obwohl es auch da eine längere Liste an Versäumnissen gibt, können wir vielleicht noch drüber reden. Aber das Entscheidende ist der politische Auftrag, dem dann auch die Finanzausstattung und gewissermaßen die Richtung folgen muss. Und da liegen, glaube ich, die Probleme in der deutschen Sicherheitspolitik. Deutschland ist noch nicht so in der Welt angekommen, dass es tatsächlich gleichberechtigt Lasten- und Risikoteilung mit ihren Bündnissen Partnern macht. Und das sind die Probleme und weniger jetzt irgendwelche internen Versäumnisse, Fehlmanagement, Bürokratisierung, können wir über alles reden. Aber mir ist wichtig zu betonen, dass die Bundeswehr im Auftrag der Politik handelt und deswegen müssen wir auch die Kritik an die Politik in erster Linie richten
völlig
und
nicht richtig,
an die Bundeswehr.
Völlig richtig, Herr Fahrweg, und auch das, was Sie gesagt haben, Herr Wiegold. Aber es ist ja nicht nur die Politik, sondern die Politik reagiert hier auf die gesellschaftlichen Befindlichkeiten. Das ist der Kern des Problems und das ist eigentlich ein sympathischer Ansatz der bundesdeutschen Bevölkerung, die in ihrer großen Mehrheit die Anführungszeichen oder nicht Lehren aus der Geschichte gezogen hat. Nie wieder Krieg. Also wir sind in einer, wie manche Kollegen sagen, postheroischen Gesellschaft oder quasi-pazifistischen. Alles sehr sympathisch, aber völlig unrealistisch. Das Problem hier, würde ich einen kleinen begrifflichen Unterschied machen zu Ihnen, Herr Fahrweg. Die Bundeswehr, die Bundesrepublik ist auch militärisch gleichberechtigt, aber sie hat ihre auch Pflichten nicht wirklich wahrgenommen. Man hat jahrzehntelang gelobt, dass man mehr für die Verteidigung tun würde. Das hat man erst unter Ursula von der Leyen eingeleitet. Also kurzum, hier hat die Politik reagiert auf die gesellschaftlichen Wünsche und jetzt wundern sich Gesellschaft und Politik, dass die Bundeswehr in einer Klemme ist. Aber tatsächlich, es sind vor einigen Jahren auf der Münchner Sicherheitskonferenz diese großen Worte gefallen, übrigens auch von dem großartigen Bundespräsidenten Gauck, dass die Bundesrepublik sich mehr international engagieren müsse. Schön gesagt, aber es fehlte eine Strategie bis heute und die kann nicht die Bundeswehr entwickeln, sondern die muss die Politik der Bundesrepublik entwickeln.
Richtig, auf der anderen Seite ist das Jahr 2014 eben eine doch Wasserscheide in der internationalen Politik in mehrfacher Hinsicht gewesen und dieser Münchner Konsens, der an mehr Verantwortung international appellierte, der ist dann gewissermaßen, ja, ich will nicht sagen unterlaufen, aber begleitet worden von der veränderten Lage mit Blick auf Russland und das, das Rückkehr des Themas Landesverteidigung. Insofern glaube ich, wenn dieses Ereignis nicht dazwischen gekommen wäre, also die Bundeswehr gewissermaßen von diesem Thema Landes- und Bundesverteidigung so kalt überrascht worden wäre, dann wären wir auch weiter bei dem Thema internationale Lastenteilung und internationale Einsätze. Da kam viel zusammen und da muss ich die Bundeswehr und auch die deutsche Sicherheitspolitik ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist nicht, schon sehr viel passiert in den
Vergangenheiten. Herr Wolfson, Sie hatten ja eingangs gesagt, eigentlich ist es vor allem Terrorbekämpfung und kaum noch Landesverteidigung. Jetzt sagt Herr Fahrweg, es ist schon noch Landesverteidigung. Wir denken ja auch gerade auch an die baltischen Republiken, die von Russland unter einen erheblichen Druck gesetzt werden. Wir denken an Polen, die sich immer noch von Russland bedroht fühlt.
Ja, aber das ist keine richtige Analyse, das wird zwar immer wiederholt, aber das ist ein zu stark rückwärtsgewandter Blick. Denn die Strategie von Putin, und der wird ja wohl noch einige Zeit die Hebel der Macht in Moskau in der Hand haben, zielt nicht unbedingt, eigentlich wirklich nicht erkennbar, auf die baltischen Staaten oder auf Polen, vielleicht in weiter, weiter Ferne. Aber die Prioritäten Russlands sind ganz eindeutig. Ich nenne jetzt den Einsatz in Syrien, in Libyen, Ostukraine natürlich, Sicherung der Annexion, und es war eine Annexion der Ukraine, aber dass jetzt wir in Westeuropa, einschließlich der baltischen Staaten und Polen, hier und heute von Russland bedroht wären, halte ich für eine rückwärtsgewandte Analyse, abgeleitet aus der der Geschichte. Aber Russland hat völlig andere Probleme und daher ist die Umstellung auf Landesverteidigung damals und ebenso wie heute eigentlich unrealistisch in den Grundannahmen.
Also ich würde gern an einer Stelle Herrn Wolfson da widersprechen. Ich war mehrfach im Baltikum unterwegs, sowohl in Estland, wo ja die Luftwaffe die Luftverteidigung organisiert hat im Wechsel mit anderen NATO-Partnern, als auch in Litauen, wo ein Bataillon unter deutscher Führung steht. Wir müssen uns natürlich auch damit auseinandersetzen, wie im Baltikum zum Beispiel die politische Lage wahrgenommen wird. Und die sehen die Situation gegenüber Russland eben nicht als rückwärtsgewandte
Analyse. Da haben Sie völlig recht.
Das gehört natürlich beim Thema Bündnis auch ein bisschen mit rein. Und das würde ich nicht völlig dann so nach hinten schieben.
Da haben Sie recht.
Und einen anderen Punkt, wenn ich darf, da bin ich voll auf Ihrer Linie mit der gesellschaftlichen Einordnung und gesellschaftlichen Wahrnehmung. Das führt ja, so verrückt das klingt, teilweise dazu, dass die Politik sich gerne hinter einer tatsächlichen oder auch nur behaupteten Unfähigkeit der Bundeswehr versteckt, um zu sagen, seht doch, wir können das gar nicht. Wir können uns gar nicht beteiligen. Ein sehr augenfälliges Beispiel war vor einigen Jahren, als die USA, Großbritannien und Frankreich in einer gemeinsamen Aktion vermutete syrische Chemiewaffenstellungen angegriffen haben. Einige erinnern sich. Und damals hieß es ja, wir hätten gar nicht mitmachen können, weil die Bundeswehr das gar nicht kann. Und wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, die Briten sind mit genau den gleichen Flugzeugen und den gleichen Waffensystemen geflogen, die auch die Bundeswehr hat. Also die Bundeswehr hätte von jetzt auf gleich daran teilnehmen können. Es war eine politische Entscheidung, die vielleicht auch richtig war, das will ich gar nicht bestreiten. Aber es wurde nicht die politische Entscheidung, wir wollen nicht nach vorne geschoben, sondern der vorgeschobene Grund, wir können gar nicht.
Darf ich diesen Ball von Herrn Wiegold, ich möchte Ihre Flanke gerne aufgreifen, weil das ist jetzt kein Problem, dass wir wirklich auch mal konkret besprechen können. Es ist immer relativ schwer, gleich in die Geopolitik einzusteigen und diese Multikrisenlagen zu analysieren. Aber wir haben ja auch hausgemachte Probleme, die liegen direkt vor der Tür und die benennt uns Jahr für Jahr im Januar der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels von der SPD. Fazit: von allem ist zu wenig da. Die Waffensysteme seien nur zu etwa 70% einsatzbereit und es ist nicht ganz klar, wie sie auf diese Zahl kommen, aber sie könnte möglicherweise auch noch niedriger sein. Wir erinnern uns vielleicht auch noch an das Desaster mit der Gorch Fock. Wir wissen, dass die Marine noch über 1 Milliarde in der Kasse hat und nicht richtig ausgeben kann, weil sie nicht weiß, wie. Und wir kennen das Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz, Abteilung, eine Behörde mit 10.000 Dienstposten. Und man sagt von ihr, sie sei zu langsam, zu teuer, zu zentralistisch. Die bestellen alles von der Dienstsocke bis zum Großprojekt. Und das dauert und dauert und dauert und ist auch nicht richtig gut. Kann man da nicht besser werden?
Ja, da kann man und muss man besser werden. Und der Bericht des Wehrbeauftragten Dr. Bartels ist jedes Jahr wieder ein sehr, sehr beklemmendes Dokument, weil im Prinzip seit einigen Jahren da immer die gleichen Dinge drinstehen. Und er hat mit allem recht. Er spricht von dysfunktionalen Strukturen auf Amtsseite. Er spricht von Überbürokratisierung. Er spricht davon, dass Verantwortung falsch justiert ist, dass die Truppenführer vor Ort viel zu wenig Verantwortung haben. Das sind aber alles Themen, die wirklich seit Jahren in der Bundeswehr diskutiert werden. Und da muss sie sich in der Tat ein Stück weit an die eigene Nase fassen. Bartels spricht davon, dass wir nicht nur Trendwenden beim Material, Personal und Finanzen brauchen. Das ist alles richtig und da kann man noch mehr machen. Aber insbesondere auch einen Mentalitätswandel, also eine Trendwende-Mentalität in diesen Fragen brauchen. Und ich glaube, das ist richtig. Wir müssen auf die internationale Sicherheitslage gucken und sehen, dass die Bundeswehr gebraucht wird. Und manchmal wird sie auch dadurch, dass man sie einsetzt, das fähig hat, dann gar nicht eingesetzt werden müssen. Das heißt, wir brauchen starke Streitkräfte, um sie einzusetzen, aber manchmal auch, um gar nicht einsetzen zu müssen, weil man abschreckt. Und das geht nur, wenn innerhalb der Bundeswehr der Job noch besser gemacht wird, als er jetzt gemacht wird. Und das geht nicht an den einzelnen Soldaten oder die Soldatin, dieser Vorwurf, sondern das ist eine politische Führungsaufgabe im Verteidigungsministerium. Und da ist, glaube ich, noch eine Menge Luft nach oben.
Ja, richtig. Aber wie machen? Also es gab ja bislang immer dann das Vertrauen in die, ich sag mal, Behörde Bundeswehr, also der Staat als Akteur. Mit dieser Tradition hat Ursula von der Leyen aufgeräumt und jetzt zu Recht oder zu Unrecht heißt es, dass Millionen ausgegeben worden sind für nichts und wieder nichts. Das war ein anderer Ansatz. Ob der besser ist oder nicht, wird sich herausstellen. Auch die Defizite jetzt und hier sind deutlich. Es sind also praktisch alle Ansätze versucht worden. Ja. Wie und was dann? Also wir drehen uns hier im Kreise. Genauer gesagt, die Bundeswehr dreht sich hier im Kreise. Wenn A nicht ging, hat man B versucht, weil beides geht nicht. Und mehr als diese beiden Möglichkeiten sind nicht erkennbar.
Ja, aber man kann schon ein paar konkrete und recht einfache Dinge machen. Der Bartels nennt das IKEA-Prinzip. Also, dass man doch mehr Dinge zum Beispiel von der Stange kauft. Jetzt nicht bei IKEA, aber als Symbol dafür, ja, ja, dass man nicht teure Sachen in einer hundertprozentigen Optimalität entwickelt, sondern vielleicht auch mal mit einem nicht so hundertprozentig funktionierenden Ding vorlieb nimmt, was aber am Markt verfügbar ist. Und ich glaube, in die Richtung muss das gehen. Und da brauchen die Ebenen vor Ort mehr Entscheidungsspielraum, auch mehr Budgetverantwortung. Und das sind alles Dinge, die kann diese Großbürokratie Bundeswehr, glaube ich, durchaus besser machen.
Also bei großen Firmen spricht man dann nicht vom IKEA-Prinzip, sondern von Push- und Pull-Organisation. Entweder es wird das produziert, was der Kunde gerade bestellt, oder man füllt das Lager voll und dann, wenn einzelne Posten leergeräumt sind, dann produziert man nach. Letzteres hat den Vorteil, dass es dezentralistisch ist und einfacher zu handhaben. Das hat man mal von den Japanern so erlernt. Aber offensichtlich lässt sich das mit diesem Bundesamt für Beschaffung in Koblenz nicht umsetzen. Denn die Ursula von der Leyen hat es ja versucht mit ihrer Staatssekretärin Katrin Suder und ist nicht weit gekommen. Man ist im Grunde da, wo man vorher schon war.
Genau, aber das liegt wiederum an denen, die dort sind. Und diejenigen, die dort sind, sind, ich benutze mal das oft gebrauchte Zitat, auch ein Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, die machen ihren Dienst, das sind mal bessere, mal schlechtere Bürokraten. Aber es fehlt eben in der bundesdeutschen Gesellschaft das Engagement, auch der sozusagen herzhafte Einsatz für die Arbeitsstelle Bundeswehr in dem Fall. Und im Grunde genommen haben wir es hier mit einem urkapitalistischen Motivationsproblem zu tun. Der Kapitalismus bringt die Belohnung durch Geld. Das ist also in einem staatlichen Apparat nicht möglich. Privatwirtschaftlich ging das auch nicht. Das heißt, wir kommen immer wieder dahin zurück, dass wir feststellen, dass es an dem notwendigen inneren Einsatz der Menschen für die und in der Bundeswehr zusammenhängt.
Richtig, noch deutlicher
zeigt sich das. Da würde ich gerne noch mal einsteigen, ja, wenn ich darf, und etwas anders das akzentuieren. Es ist ja ein Problem hinzugekommen, auch in den vergangenen 20, 25 Jahren. Also auch mit dem Ende des Kalten Krieges hatten wir ja auch eine Erweiterung zum Beispiel der EU und eine Verrechtlichung, eine Regulierung in sehr, sehr vielen Bereichen. Inzwischen ist es ja in diesem berühmten Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz, wie es jetzt heißt, so, dass teilweise, so klagen Leute aus dem Amt, nicht mehr die Fachleute sagen, wo es lang geht, sondern die Juristen, die nämlich prüfen, ob das, was da gemacht werden soll, was bestellt werden soll, ob das regelkonform ist. Und da hat eine Verrechtlichung und eine auch Regulierungsgläubigkeit, die aber, glaube ich, auch in anderen Bereichen der Gesellschaft um sich gegriffen hat, ganz massiv eingesetzt. Mein Lieblingsbeispiel ist die Nutzungsgenehmigung für eine Strickmütze, was Jahre gedauert hat, bis ein Nachfolgemodell für die bisher genutzte Strickmütze gefunden, getestet, abgenommen, zertifiziert und letztendlich in die Truppe eingeführt wurde. Also nichts, wir bestellen mal beim Outdoor-Ausrüster, sondern da mussten Truppenversuche und ich weiß nicht, was alles gemacht werden. Das zeigt einfach, wie sich selbst in kleinen Dingen da so eine Regelungswut eingeschlichen hat, die die Truppe auch einfach lähmt.
Das klingt jetzt total putzig, was Sie da sagen, Herr Wiegold, aber das hat natürlich auch dramatische Auswirkungen, wenn es um Großgerät geht, weil praktisch jeder Auftrag der Bundeswehr zieht ja einen Rattenschwanz von Prozessen hinter sich her, weil nicht nur Streitigkeiten über die Qualität der Produkte entstehen und dann vor Gericht ausgetragen werden, sondern auch, weil die Mitbewerber, die in Auftragsvergabsverfahren unterlegen sind, dann klagen und sagen, hier wurden die Regularien nicht eingehalten. Also anders als Herr Wolfson das eben gesagt hat, scheint es mir doch eher ein rechtliches und regulatorisches Problem zu sein, dass man nicht von der Stelle kommt.
Auch ein Problem, mehrere Probleme. Es gibt nicht nur eins, aber wir haben allmählich kommen wir an die verschiedenen Ursachen.
Manche Soldaten kaufen sich Teile ihrer Ausrüstung privat ein, wahrscheinlich auch Wollmützen. Zum einen, weil sie sonst keine Ausrüstung
nicht mehr,
haben.
Die ist ja eingeführt jetzt.
Ja, dann haben wir eben andere Geschichten, in der Handschuhe oder sonst was. Oder auch, weil sie die Qualität nicht bekommen. Das ist natürlich auch für die Truppe ziemlich frustrierend.
Ja, ich glaube, jeder, der mit der Bundeswehr zu tun hat, kann eine lange Liste an solchen Dingen machen. Ich zum Beispiel, wenn man häufiger mal zu Vorträgen eingeladen wird in verschiedenen Truppenteilen, das ist schon ein ziemlicher bürokratischer Krampf mit vierfachen Durchschlag und so weiter. Das geht woanders besser und einfacher. Das sind aber letztlich, glaube ich, nicht die entscheidenden Fragen. Vielleicht kann man noch mal versuchen zu gucken, was an dem System Bundeswehr da an Besonderheiten herrscht. Und da ist auch ein Aspekt, dass die deutsche Wehrverfassung sozusagen darauf ausgerichtet war, dass man Militär zähmt und es ihm in vielen Teilen möglichst schwer macht und die zivile Wehrverwaltung sozusagen bewusst eine zivile Wehrverwaltung ist. Das steht sogar so im Grundgesetz, das muss so sein. Und vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, dass wir das auch ändern, dass dieser Gedanke, dass man sozusagen Militär möglichst eng an die Leine legt, einfach nicht mehr der Gedanke ist, den wir heute nach 70 Jahren Demokratie in Deutschland brauchen, sondern wir brauchen ein effizientes, handlungsfähiges militärisches Instrument und da kann man eine ganze Menge an kleinen Stellschrauben verbessern und diese Bürokratisierungsprobleme und auch diese zunehmende Verrechtlichung, das betrifft die ganze Gesellschaft, aber tatsächlich die Bundeswehr in besonderem Maße. Und ich glaube, da müssen wir einfach unseren Kompass ein bisschen neu justieren und mehr auf Effizienz gucken und nicht so sehr auf die Prozesse.
Sehr gut.
Armee ja, ohne Idee, wie wird die Bundeswehr wieder fit? Unser Thema im SWR2-Forum mit Professor Johannes Farwig, Thomas Wiegold und Professor Michael Wolfsohn. Ja, das ist jetzt sozusagen der Appell an Annegret Kramp-Karrenbauer, die jetzt unbelastet von anderen Ämtern sich voll und ganz der Bundeswehr widmen kann. Sie hat nur ein einziges Problem. Im Moment klebt an ihr so ein bisschen das Image des Verlierers, der Gescheiterten. Das muss ja nicht auf Dauer so bleiben. Was erwarten Sie von ihr?
Also wenn ich anfangen darf, sie hat ganz gewiss jetzt an Gewicht verloren, aber sie hat an Zeit gewonnen. Und man hat doch sehr häufig auch, ich will nicht sagen Klagen, aber doch ein bisschen ein Bedauern darüber gehört, dass sie sich diesem Amt nicht voll widmen kann, weil sie eben so viel als CDU-Vorsitzende zu tun hat. Und das ist jetzt besser und ich traue ihr durchaus zu, dass sie das jetzt nochmal mit neuem Elan macht. Und ich sehe sie jetzt nicht als lame duck. Ich glaube, sie hat diese Aufgabe jetzt angenommen und wird sich mittelfristig darauf konzentrieren. Und ich finde, sie hat einen guten Ruf in der Truppe. Ich höre viel Gutes über sie. Sie findet da viel Anerkennung. Und insofern ist sie da auf richtigem Wege. Natürlich verliert sie an Gewicht, weil jetzt sie nicht mehr potenzielle Kanzlerkandidatin ist und dieses Gewicht etwa in Haushaltsverhandlungen und anderes einbringen kann. Sie ist insofern jetzt eine normale Verteidigungsministerin geworden. Aber sie hat alle Chancen, eine gute oder sehr gute Verteidigungsministerin zu sein oder zu werden.
Ist das Konsens in der Runde?
Na, also bei mir nicht. Ich wünschte, es träfe zu und das vorweg. Aber erstens greife ich da das Argument von Herrn Farwig auf in Bezug auf die Anführungszeichen Militarisierung unseres Militärs, also mehr militärische Fachkräfte in militärische Aufgaben. Und es wäre vielleicht ganz gut, wenn der Verteidigungsminister oder Verteidigungsministerin auch vom Fache wären oder davon mehr verstünden. Das schadet definitiv nichts. Dass Frau Kramp-Karrenbauer bei der Truppe beliebt ist, ist kein unbedingt sicherer Maßstab, um ihre Fähigkeiten bewerten zu können.
Aber es schadet ja auch nichts.
Es schadet nichts, aber das heißt auch, dass wenn man zufrieden ist, dann bedeutet das, man kann boshaft interpretiert die Ministerin im eigenen Sinne steuern. Also das kann man so und so anders auslegen. Also kurzum, Frau Kramp-Karrenbauer hat wie die meisten ihrer Vorgänger den Job im Job gelernt. Darüber kann man streiten. Es gibt die eine Philosophie, die sagt, das ist gut, die andere nein. Also ich meine, da müsste man mehr einen Mittelweg finden. Es gab einen Verteidigungsminister, der wirklich was von dem Fach verstand. Nein, ich muss mich korrigieren, zwei. Der erste war ganz eindeutig Helmut Schmidt und in der Großen Koalition. Und dann natürlich auch Manfred Wörner, der über eine Lappalie gestolpert ist oder sich selbst in diese Lappalie hineinmanövriert hat.
Das war
hatte.
Die Kiesling-Affäre.
Genau,
mit aber dem Vorwurf das, der
genau, aber da war keine militärische Fachauseinandersetzung. Und diese beiden Minister sind der Bundeswehr sehr gut bekommen. Ich erinnere an die strategische Bedeutung von der inneren Strategie her der Bundeswehr. Helmut Schmidt ist sozusagen der Vater der Bundeswehr-Universitäten, das heißt der zusätzlichen Zivilisierung des Militärs auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die Fortentwicklung des Militärischen im Militär und dann die wirkliche fachliche Führung des Verteidigungsministeriums durch Manfred Wörner. Einen sehr ordentlichen Job hat auch Hans Apel gemacht, sozusagen in der Fortsetzung von Helmut Schmidt. Aber die anderen Verteidigungsminister, mein Gott, das waren doch wirklich keine Experten.
Ja, aber wir können uns doch darauf einigen, dass wir kein Problem an der Spitze haben. Man kann sie jetzt gut oder nicht so gut finden, aber es ist kein Problemfall oder so. Sie
wird noch mal Herr Wiegold. Herr Wiegold, Ihre Stimme brauchen wir auch noch.
Ich auf die vergangenen zwei Jahrzehnte gucke, war der einzige Minister mit militärischer Erfahrung im weitesten Sinne Karl Theodor zu Guttenberg. Und das ist einfach so.
Und er hat die Wehrpflicht ausgesetzt.
Genau, also er hatte bei der Truppe ein gutes Standing, die mochten ihn. Er hat die Wehrpflicht ausgesetzt und er hat auch so ein paar Milliarden Einsparungen zugesagt, was, glaube ich, der Bundeswehr auch nicht so richtig gut getan hat. Also ich glaube, mit diesem muss quasi eine militärische Vorbildung, Ausbildung, wie auch immer haben, das würde ich nicht unbedingt teilen. Das ist ja in anderen Bereichen auch nicht zwingend so, jetzt egal, welches Ressort wir nehmen.
Mit vergleichbaren Ergebnissen, lieber Herr Wiegold.
Ja, ja, also da bin ich ein großer Fan des Primat des Politischen, dass also ein Politiker wissen muss, wie man ein Ministerium managt und steuert, aber für das Inhaltliche seine Fachleute haben sollte. Ich wollte nur kurz zu dem Gewicht von Annegret Kramp-Karrenbauer sagen, das sehe ich so ähnlich wie meine Vorgänger. Also es muss nicht schlecht sein, dass sie, ich sag mal etwas überspitzt, diese Bürde des Parteivorsitzes nicht mehr hat. Was auch dazu führt, dass nicht alles, was sie als Ministerin sagt, gleich unter dem Aspekt gesehen wird, agiert sie jetzt nur parteipolitisch oder redet da nun die CDU-Vorsitzende oder doch die Verteidigungsministerin? Also diese Problematik der Einschätzung, die haben wir ein bisschen vom Tisch. So, und was die konkrete Durchsetzungsfähigkeit angeht, zum Beispiel beim Haushalt, aber auch bei dem Thema, was ja irgendwann noch ansteht, kauft Deutschland einen neuen Atombomber, was die SPD ja sehr, sehr zurückhaltend sieht, um es vorsichtig zu sagen. Da wird dann die Frage, ist ihre Durchsetzungsfähigkeit an der Stelle ausreichend? Und da bin ich sehr gespannt.
Ja, aber da müssen wir nur, die Durchsetzungsfähigkeit setzt voraus, dass es ein rational nachvollziehbares und sinnvolles, strategisches, ich unterstreiche, strategisches Ziel gibt. Haben Sie irgendeine strategische Konzeption von Frau Kramp-Karrenbauer gehört? Ich nicht.
Also es gibt zumindest zwei Vorschläge, die sie gemacht hat. Das eine war Ende des Jahres, eine Sicherheitszone für Nordsyrien. Da hat sie nicht mal die eigene Regierung unterstützt, als sie das vor der NATO vorgetragen hat. Und dann hatten wir noch den Vorschlag im März vergangenen Jahres, da wollte sie zusammen mit Frankreich einen Flugzeugträger bauen. Ich glaube, das Projekt liegt auch gerade auf Eis. Aber
ein Mittel zum Zweck ist keine Strategie.
Also ich glaub, ja, aber immerhin schon mal ein Vorschlag.
Ein Vorschlag ist keine Strategie, denn wir müssen eine Strategie, nicht zuletzt der jetzt Frage 1, Landesverteidigung, da ist also die Frage, über die wir vorhin im anderen Zusammenhang diskutiert haben, gibt es tatsächlich eine Bedrohung für das NATO-Territorium in Europa? Und die zweite strategische Frage, zu welchem politischen Einsatz, zu welchem politischen Zweck sollen die überseeischen Aktionen der Bundeswehr durchgeführt werden? Und auf diese beiden Fragen habe ich, abgesehen von Phrasen, die auch Frau Annegret Kramp-Karrenbauer uns serviert, auch von den Vorgängern, Vorgängerinnen, nichts Vernünftiges gehört.
Ich finde das Urteil nicht fair, muss ich sagen, um das milde zu formulieren. Ja. Ich glaube, wir haben einen klaren strategischen Kompass in der deutschen Außenpolitik. Der ist mit dem Weißbuch gewissermaßen festgehalten. Und wir müssen im Übrigen beides machen. Das ist anerkannt. Landes- und Bündnisverteidigung, die ist nötig. Und da können wir überhaupt nicht ausscheren. Und was Herr Wolfson sagt, finde ich insofern problematisch. Das ist ein Bündnisthema, auch eine Bündnisentscheidung, wo wir uns im NATO-Bündnis darauf verständigt haben, dass dieses Thema durch das russische Verhalten wieder virulent geworden ist.
Das ist richtig.
Und ich bin der Erste, der dafür plädiert, dass wir einen neuen politischen Anlauf mit Russland brauchen. Ja, aber doch auf der Basis von eigener Stärke und der Fähigkeit, Landes- und Bündnisverteidigung wieder zu machen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir als strategischen Kompass haben, dass wir Außen- und Sicherheitspolitik nicht mehr als Deutsche von der Seitenlinie nur kommentieren dürfen, sondern auch mal mit Vorschlägen um die Ecke kommen müssen, etwa in Libyen oder in Syrien oder an vielen anderen Stellen. Und auch da sehe ich durchaus vernünftige Impulse aus dem Verteidigungsministerium unter der Führung von Kramp-Karrenbauer. Also so schlecht würde ich das nicht alles bewerten, wie das hier bewertet wurde.
Dürfen wir da ein bisschen in die Tiefe gehen oder müssen wir auf ein anderes Thema kommen? Dann würde ich gerne...
Das überlasse ich gerne Ihnen, okay. Herr Wolfson.
Also wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich... Ich bin auf Syrien angewiesen, das war Herr Farwig, nicht wahr? Der mir freundlich widersprach. Das ist also kein Sakrileg, lieber Herr Farwig. Sie haben ja völlig recht und das finde ich sehr sympathisch, dass Sie die Rücksichtnahme auf die politischen Vorgaben der NATO erwähnen und dass wir da mitmachen. Bin ich voll dabei. Aber... Wir sind jetzt dabei zu analysieren. Halten Sie denn wirklich diese NATO-Einschätzung für realistisch, dass NATO-Territorium in Europa hier und heute oder morgen und übermorgen von Russland bedroht ist? Ich sehe das nicht so, denn Russland hat, um es im Baltikum konkret zu machen, ganz andere als militärische Möglichkeiten, die baltischen Staaten im russischen Sinne umzukrempeln, nämlich durch die russischen Minderheiten in Estland und in Lettland beispielsweise. Das Problem ist noch lange nicht gelöst und kann innenpolitisch im russischen Sinne leider gelöst werden. Das ist der erste Punkt.
Und vielleicht bleiben wir dabei. Und ich würde die Frage kurz noch ergänzen. Was ist eigentlich jetzt mit dem Thema Abschreckung los? Da hat eben Herr Wiegold die deutschen Atombomber angesprochen. Dazu muss man wissen, Deutschland hat keine eigenen Atomwaffen, aber es hat Flugzeuge, Tornados, die amerikanische Atombomben in ein Ziel transportieren könnten. Wir alle wissen, dass die Atombombe eine politische Waffe ist. Wenn man sie benutzt, dann hat man einen Schaden, der größer ist als alles, was man sich wünscht und vorstellen kann. Aber man kann sehr gut mit ihr drohen und abschrecken. Und hier scheint im Augenblick ja auch international durch das Auslaufen und das Kündigen von Atomwaffensperrverträgen einiges aus dem Ruder zu laufen. Insofern, was schützt uns jetzt gerade?
Also die Fähigkeit zur Abschreckung ist weiterhin eine Säule der deutschen und der europäischen Sicherheitspolitik. Das mag einem nicht schmecken, aber das ist so. Und wenn wir konkret werden wollen, dann müssen wir sagen, die Mitwirkungsmöglichkeiten Deutschlands an der sogenannten nuklearen Teilhabe der NATO wird technisch dadurch ermöglicht, dass wir ein Flugzeug dafür haben, den Tornado, der jetzt an sein Laufzeitende kommt. Das heißt, wir müssen darüber Grundsatzentscheidungen fällen, wie wir das machen wollen. Wollen wir den Eurofighter, den wir haben, nuklearfähig machen? Das wäre teuer und aufwendig. Wollen wir die amerikanischen F-35 kaufen, die eine Reihe an anderen Staaten schon gekauft haben, europäischen Staaten? Das heißt, wenn wir da weiter mitmachen wollen, und ich würde Deutschland dringend raten, da weiter mitzumachen, dann müssen wir das technisch auch können und das müssen wir dann auch öffentlich diskutieren, warum Abschreckung notwendig ist. Und das ist kein Aufheizen der Lage oder keine Aufrüstung, sondern einfach eine Reaktion auf die neue sicherheitspolitische Lage. Ich würde meinen, wir können uns wirklich nicht leisten, auf nukleare Abschreckung zu verzichten.
Und wie lange haben wir denn diese Fähigkeit noch?
Die läuft jetzt noch 2-3 Jahre vielleicht und dann muss man die Entscheidung
verändern. Ist eine Frage, wie viel Geld man reinstecken will. Also wann der Tornado nicht mehr fliegt, hängt sehr stark davon ab, wie viel Milliarden man für die handgefeilten Ersatzteile ausgeben will, um es auf den Punkt zu bringen.
Richtig, ja. Trotzdem brauchen wir politische Diskussionen darüber, ob wir das wollen und dann einen Plan, wie wir das in den nächsten Jahrzehnten machen wollen. Und das steht jetzt an.
Der französische Präsident Emmanuel Macron, der hat ja kürzlich in einer Grundsatzrede auch über die französischen Nuklearwaffen gesprochen, die sogenannte Force de Frappe. Mit dem Rückzug der Briten aus der Europäischen Union ist Frankreich nun die einzige europäische Atommacht. Macron drängt auf eine europäische Verteidigungspolitik, aber den Oberbefehl über seine Streitkräfte und gerade die Atomaren will er nicht teilen. Ist das ein Ansatz, mit dem Deutschland leben kann?
Das ist gar nicht die Frage. Es ist ein Ansatz, mit dem Deutschland leben muss, weil es nicht zur Diskussion steht, wenn der französische Präsident auch in der Tradition seiner Vorgänger sagt, das ist unseres, dann wird man ihn da nicht von abbringen können.
Und erst recht nicht aufgrund der Struktur der Bundesrepublik oder der Bundeswehr, die eine Parlamentsarmee ist, also für das politisch-militärische deutlich schwerer zu steuern. Also da gäbe ja der französische Präsident seine Steuerungsfähigkeit auf und wäre abhängig von den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag. Völlig unrealistisch. Das Angebot klingt sehr schön, aber im Grunde genommen sind wir dann eine Hilfstruppe, was durchaus sympathisch ist. Und ich bin sicher, wenn Sie die Bevölkerung befragten, werden dann sehr viele sagen, ja prima, wir werden geschützt, aber wir müssen uns nicht selber engagieren, abgesehen davon, dass wir hier und da Hilfsdienste leisten, die ungefährlich sind. Also insofern trifft auch Macron durchaus den innenpolitischen Geist der Bundesrepublik Deutschland.
Aber mit Blick auf Frankreich würde ich das nicht auf die Nuklearfrage verengen. Vielleicht können wir noch mal einen Moment bleiben bei der deutsch-französischen Partnerschaft in der Sicherheitspolitik. Frankreich ist unser engster Partner, aber wir laufen sicherheitspolitisch in sehr unterschiedlichen Richtungen. Und ich würde sagen, wir müssen uns bemühen, das wieder anzunähern. Nehmen Sie mal zwei Beispiele. Die deutsche Beteiligung in Mali, wo für deutsche Verhältnisse das schon ein sehr, sehr großer Schritt war, sich in Afrika zu engagieren mit ungefähr 1000 Soldaten. Da nimmt Frankreich das so wahr, dass Deutschland sich auf Ausbildungsfragen zurückzieht, die vergleichsweise ungefährlich sind, und Frankreich mit seiner Operation die harten und schmutzigen Fragen lösen muss und dann von Deutschland noch dafür kritisiert wird. Das gleiche ist bei dem Anti-IS-Einsatz. Frankreich wirft Bomben, deutsche Flugzeuge machen die Fotos und dann noch auf einem relativ hohen moralischen Ross. Das heißt, da ist irgendwas aus den Fugen geraten im Verhältnis zu Frankreich. Wenn Frankreich unser engster politischer Partner ist, dann sind wir in der Pflicht, mit Frankreich uns enger sicherheitspolitisch abzustimmen, und insofern muss die deutsche Sicherheitspolitik, wenn Sie so wollen, etwas französischer werden. Das wäre jedenfalls mein Rat.
Oh ja, auf jeden Fall. Nicht nur Rat, da haben Sie völlig recht. Das ist einfach essentiell und existenziell. Aber auch hier stelle ich die Prämissen des strategischen in Frage. Ich bin voll dafür, den Terrorismus zu bekämpfen, aber ich sehe nach einem jahrelangen Einsatz gegen die islamistischen Terroristen, nicht nur in Mali, sondern auch in den Nachbarstaaten, Burkina Faso oder Niger, als eines von vielen Beispielen in der Region. Die Franzosen haben zahlreiche Stützpunkte durch, sind wirklich engagiert, verlieren einen Soldaten nach dem anderen, aber politisch hat sich nichts verbessert im Kampf gegen den islamistischen Terror in dieser Region. Also insofern müssen wir auch, gerade weil ich, wie Sie, völlig richtig, Herr Fahrweg, dafür bin, mit Frankreich enger zusammenzuarbeiten, zunächst einmal auch die Strategie klären. Und daran hapert es. Wir werden mit militärischen Mitteln Guerilla und Terroristen nicht besiegen können.
Ja, richtig. Das wissen aber auch die Franzosen. So ist es nicht.
Warum machen sie es?
Da können wir jetzt lange drüber reden. Weil das Militärische auch ein Teil sein muss. Also das Problem, was wir in der innerdeutschen Debatte haben, der korrekte Ausspruch, Militär allein löst die Probleme nicht, wird ja in der Regel so verstanden, alles andere löst die Probleme, aber nicht Militär. Ja, oh, ja, das ist ja einfach so. Und man muss, glaube ich, einfach in der deutschen Debatte dazu kommen, dass man sagt, ja, Entwicklungszusammenarbeit, Unterstützung, Entwicklung der Zivilgesellschaft, das ist alles wichtig und das ist sehr gut, dass Deutschland das tut. Wir müssen aber auch darüber reden, gibt es Punkte, wo wir sagen, neben dem anderen ist auch Militär ein Teil der Instrumente.
Genau.
Und da haben wir in der deutschen Debatte eher so die recht schnelle Reaktion zu sagen, nein, ist es eben nicht.
Wir hatten mal einen Bundespräsidenten, Köhler, der musste zurücktreten, weil er gesagt hat, am Horn von Afrika werden mit militärischen Mitteln eben auch unsere wirtschaftlichen Interessen geschützt. Ich glaube, heute wäre das ein Satz, den kann man so aussprechen und da würde sie jeder sagen, ja, ist so. Aber damals war es ein Politikum. Also wir sind auch in einer Entwicklung, immer noch.
In der Tat in einer Entwicklung, trotzdem sagt natürlich insbesondere das Auswärtige Amt sehr schnell, Militär ist keine Lösung. Und dann kann man sagen, okay, hast du ja recht, aber willst du es auch ganz ohne Militär machen? Und das ist, glaube ich, das Problem, da die Balance zu finden und vielleicht auch den Franzosen zu sagen, wir unterstützen euch in diesem und jenem Punkt, wo es geht. Wir machen dann auch die ganzen zivilgesellschaftlichen Mittel, die man dann auch machen muss. Aber wir versuchen mal, das zu verzahnen mit dem Militärischen. Und wir kommen nicht von vornherein und sagen, Militär geht gar nicht.
Völlig richtig.
Wir haben jetzt nicht gesprochen, und ich fasse das so ziemlich am Ende der letzten Minuten mal ganz kurz kursorisch zusammen. Wir haben nicht gesprochen über das sogenannte 2%-Ziel der NATO. Das heißt, wir müssten unseren Wehretat radikal erhöhen, obwohl er schon laufend erhöht wird. Wir haben nicht gesprochen über die NATO, die Macron kürzlich für hirntot erklärt hat. Und wir haben auch noch nicht über Donald Trump gesprochen und was er alles bedeutet. Und das werden wir jetzt auch nicht mehr tun. Ich wollte nur andeuten, dass das auch Themen sind, die in diesem Thema eine Rolle spielen sollten. Ich möchte noch mal auf das Problem der Akzeptanz zurückkommen. Wir haben ja nicht nur ein Problem mit der Akzeptanz für eine Strategie, sondern überhaupt ein Problem mit der Akzeptanz der Bundeswehr gegenüber. Sie ist jetzt keine Wehrpflichtarmee mehr. Sie ist eine Berufsarmee, und sie muss sich in dieser Gesellschaft trotzdem irgendwie in diese Gesellschaft integrieren. Das scheint ihr nicht wirklich zu gelingen. Und die Frage ist, wieso, Herr Wolfson?
Weil die Entfremdung zwischen Militär und Gesellschaft in Deutschland als nachvollziehbares und eigentlich sympathisches Ergebnis der NS-Diktatur so groß geworden ist. Und wir sind, das macht den Charme der Bundesrepublik, der traditionellen, aus, wir sind in einem antimilitaristischen Sinne erzogen worden, und durch die Wehrpflicht waren die Bürger noch irgendwie nicht vollständig in die Bundeswehr hineinzubringen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, und daraus ziehen die Bundesbürger die Konsequenzen, erst recht in einer Situation, in der man auf dem zivilen Arbeitsmarkt gut unterkommen kann, und der zivile Arbeitsmarkt ist doch weitgehend ungefährlicher und in der Regel besser bezahlt.
Es gibt keine Paraden, es gibt keine Gedenkstätten, und es gibt aus guten Gründen auch keine Tradition der Bundeswehr, die weiter zurückreicht als in die Nachkriegszeit. Also sehr verkürzt jetzt dargestellt, Herr Wiegold. Aber wenn man ein Soldat ist und wenn man bereit ist, sehr viel für sein Land zu opfern, seine Gesundheit, sein Leben, erwartet man doch auch Wertschätzung, Respekt, Anerkennung, irgendetwas Öffentliches. Und davon gibt es doch kaum etwas. Ich habe deutsche Soldaten im Ausland bei Paraden gesehen, aber noch nie in Deutschland.
Ja, gut, ist natürlich dann auch, dann kommen die Sprüche, wenn ich in die USA fahre, dann höre ich an jeder Ecke "Thank you for your service", wenn man Uniform trägt. Ja, es ist, also ich stimme da Herrn Wolfson völlig zu, das ist eine Entwicklung in Nachkriegsdeutschland, die ja nicht schlecht ist, und die natürlich dazu führt, dass viele Soldaten sagen, ja, diese Gesellschaft nimmt mich erstens gar nicht wahr, und zweitens, selbst wenn sie mich wahrnimmt, dann schätzt sie nicht, was ich für diese Gesellschaft tue. Das ist in der Tat ein Problem, an dem muss sich auch was ändern, und ich glaube, da ändert sich auch schon was. Also so etwas wie öffentliche Gelöbnisse, die vermehrt stattfinden, das hat sich sicherlich geändert, und wir dürfen eines nicht übersehen, jetzt unabhängig von der Wehrpflicht. Wir hatten mal eine Bundeswehr mit einer Stärke von 500.000 Mann. Jetzt haben wir eine Bundeswehr von 180.000. Es sind in den letzten Jahren mehrere hundert Standorte geschlossen worden. Das heißt, der normale Bürger hat eine große Chance, dass er in seinem Alltag nie einen Soldaten zu Gesicht bekommt, weil es in seiner Region keine gibt. Ich glaube, das hat noch viel mehr ausgemacht. Und ich würde dann eigentlich dafür werben, dass man eher sagt, man muss einfach auch das Bild der Bundeswehr in die Gesellschaft tragen und deutlicher machen, es gibt sie und sie tun was, und sie sind nicht nur irgendwo in Einödstandorten und ansonsten in Afghanistan und Mali, sondern sie sind auch Teil dieser Gesellschaft.
Herr Warwick, Sie zum Schluss. Was denken Sie über die Attraktivität und die Akzeptanz des Militärs und des Militärischen?
Ja, Soldat ist gewiss kein Beruf wie jeder andere, und er lebt mehr, deswegen mehr als andere Berufe, von Anerkennung. Und ich finde, wir schulden den Soldatinnen und Soldaten für diesen schwierigen Job Anerkennung. Gleichzeitig ist das deutsche Militär ein besonderes Militär. Es sind Staatsbürger in Uniform. Und das Militär tut im Übrigen auch sehr viel, um das zu pflegen, um eben nicht ein klassisches Militär zu sein. Denken Sie nur mal an den militärischen Abschirmdienst, der dafür sorgen soll, dass eben nicht Rechtsextreme in die Bundeswehr kommen. Es gibt mehr als 1000 Leute, die allein bei diesem MAD arbeiten. Da wird also viel gemacht von Seiten der Bundeswehr. Und weil das Staatsbürger in Uniform sind, die in einer Demokratie einen schwierigen Dienst tun, sind wir ihnen mehr Anerkennung schuldig. Davon bin ich fest überzeugt.
Das war das SWR 2 Forum zum Thema Armee ohne Idee. Wie wird die Bundeswehr wieder fit? Es diskutierten Professor Johannes Farwig vom Lehrstuhl für internationale Beziehungen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Thomas Wiegold, Journalist und Blogger, und Professor Michael Wolfson, Historiker und Publizist. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Ihnen dreien vielen Dank für die Diskussion.